Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Vollkommen richtig. Schönen guten Morgen. In der Sendung geht es ja hier um Folgendes, nämlich um Ihr Thema. Welches Thema brennt Ihnen auf den Nägeln? Worüber haben Sie sich vielleicht auch schon so richtig herzhaft gezofft? In der Kneipe, beim Mittagessen in der Kantine oder abends am Abendbrottisch? Oder vielleicht gibt es ja auch ein Thema, bei dem haben Sie noch gar keine fixe Haltung, können sich noch gar nicht streiten, sondern denken eher, ja, ist interessant, was denkt denn wohl die Radio 1 Gemeinde dazu? Schreiben Sie uns bitte, welches Thema Sie umtreibt. Wir stricken dann hier eine 3-stündige Sendung draus. Und diese Mail mit Ihrem Themenvorschlag geht bitte an dieweber@radio1.de. Was wir heute 3 Stunden lang beackern wollen, erzähle ich Ihnen gleich. Aber erst kommt hier Musik, und zwar von einem Tausendsasser, einem begnadeten Musiker, der stand mit einem Bein im Punk, würde ich mal vermuten, und mit dem anderen in Blues und Country und solchen Dingen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wer immer hofft, stirbt singend, hören wir hier am Ende von Good Song Chain Gang. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende für Oliver Mauermann so war. Das ist derjenige, der unter dem Namen Goods Musik gemacht hat. Solo oder mit seiner fabelhaften Band den Aeronauten oder in anderen Zusammenhängen. Er war ziemlich umtriebig und vor ziemlich genau 3 Jahren ist er gestorben. In einem Krankenhaus in Zürich, da war er 52. Er hat da lange Zeit gelegen, auf ein Spenderherz gewartet, seins hat nicht mehr mitgemacht. 114 Tage sollen es gewesen sein, die er im Krankenhaus verbracht hat. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen in dieser Zeit gestorben sein müssen, ohne ihre Organe zu spenden, ohne anderen im Tod das Weiterleben möglich zu machen, ohne Gutz ihr Herz weiterzureichen, das er gebraucht hätte, dann könnte ich durchdrehen. Ich kenne die Zahlen aus der Schweiz nicht, aber in Deutschland haben 2022 nur 869 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet. 8.500 Menschen stehen auf der anderen Seite, die warten auf ein Spenderorgan. Und in der Kluft zwischen diesen beiden Zahlen sterben Menschen, die eigentlich noch nicht dran wären. Wieso ist das so? Wenn Sie eine Erklärung haben, dann bin ich hochdankbar, wenn Sie die hier reinreichen in diese Sendung. 0331 70 99 111. Menschen sterben und wir können das in aller Regel nicht ändern. Okay, vielleicht können das Intensivmediziner oder Religionsstifter, aber Normalos wie ich nicht. Naja, irgendwie schon. Es gibt eine kleine Möglichkeit. Wir können zumindest manche Menschen vor einem frühen oder zu frühen Ende bewahren durch Organspende. Das Problem dabei ist, es werden immer weniger Spender und Spenderinnen. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 869, im Jahr davor 933. Die Zahl nimmt also ab. Dabei braucht man ja eigentlich nur diesen kleinen orangenen Schein ausfüllen und den dann ins Portemonnaie stecken, neben Payback-Punkte oder Mensa oder Geldkarte. Was auch immer. Und Sie haben ja auch die Möglichkeit, Nein anzukreuzen auf diesem Organspendeausweis, damit sichtbar ist, dieser Mensch hat sich damit befasst. Das meint auch Dr. Daniela Watzke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei Radio 1.
Entscheidet selber, nehmt euch die Zeit. Der Ausweis hat alle Optionen. Ihr könnt auch widersprechen. Mhm. Aber befasst euch mit dem Thema, stellt Fragen, geht zu eurem Hausarzt. Es gibt ja seit dem letzten Jahr die Beratungsmöglichkeit beim Hausarzt. Sicherlich auch ganz wichtig. Und informiert euch und trefft eure Entscheidung. Es ist eure Entscheidung, egal wie.
Ja, egal wie, aber trefft sie bitte. Bei der Entscheidung helfen soll auch die Hotline von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und Daniela Watzke hat gesagt, da hört man häufiger immer wieder eine Befürchtung.
Oftmals ist es so ein bisschen die Sorge auch, wird denn im Fall der Fälle alles medizinisch Machbare für mich getan? Das ist oft so eine Frage, die an uns herangetragen wird. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt einen Organspendeausweis ausgefüllt habe und ich habe auch Ja gesagt, aber sind die Ärzte dann nicht nur an meine Organe interessiert? Und da können wir ganz klar beruhigen, nein, das ist nicht der Fall. Es steht immer die Lebensrettung der betroffenen Person erst einmal im Vordergrund. Und erst dann, wenn wir in einer Situation sind, die aussichtslos geworden ist, dann wird irgendwann das Thema Organspende angesprochen, weil es dann darum geht, den Patientenwillen herauszufinden.
So, und jetzt wird es hier sehr traurig, denn so ging es auch den Eltern von Dominik. Der ist mit 19 gestorben bei einem Autounfall und er wollte Organspender sein. Die Eltern mussten sich also mit diesem Thema beschäftigen. Und die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben mit Dominiks Vater gesprochen und der hatte natürlich Fragen.
Wird es behandelt wie wenn man die Organe hat, der Rest wie Abfall? Wie geht man damit um? Weil es ist mein Kind, es ist immer noch mein Kind. Auch in der Hinsicht hat man uns viele Fragen beantwortet. Auch, dass es selbstverständlich ist, dass man ihn danach noch mal sehen kann, ob wir das möchten oder nicht. Also die Menschenwürde, die stirbt nicht mit demjenigen, der seine Organe spendet.
Dominik hat dann mit seinen Organen 7 Menschen das Leben gerettet. Sein Vater sagt, der Gedanke daran, dass sein Sohn ein richtiger Held ist, der anderen das Leben ermöglicht hat, das hilft ihm und seiner Frau.
In einer gewissen Hinsicht hilft es uns auch zu wissen, dass ein Stückchen Held an mehreren Stellen in Deutschland unterwegs ist. Das hilft manchmal in schweren Stunden, ja.
Also es ist ein Trost dann auch für die Angehörigen, wenn es aber offenbar nur Argumente für Organspende gibt. Wieso haben sich dann im vergangenen Jahr nur 869 Spender und Spenderinnen gefunden in Deutschland, wo doch 8.500 Menschen auf Wartelisten stehen für Herz, Nieren und so weiter und so fort? Vielleicht haben Sie eine Erklärung und teilen Sie mit mir und den Radio 1 Hörerinnen und Hörern, können Sie machen, unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich muss sagen, Bill Withers bekommt mit Use Me im Zusammenhang dieser Sendung nochmal ein paar ganz neue Aspekte. Ich weiß nicht, ob die Musikredaktion wusste, worum es gehen soll in dieser Sendung. Das jedenfalls war der Song, den wir gerade gespielt haben. Und wir diskutieren in dieser Sendung über Herz und Nieren, also auf Herz und Niere, so lautet der Titel, über Organspende. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Micha aus Finsterwalde mit einem Bericht aus dem Bekanntenkreis.
Ich gehe kurz auf die 60 zu. War ewig Plasmaspender, war ewig Blutspender, bin es immer noch. Haben wir hier einen Fall von Freunden. Toller Mann, ist viel zu zeitig verstorben. Jeder wusste, dass er Spender ist, aber sein Pappschild war weg. Keine Ahnung, die Familie hat da Kopfstände gemacht. Der musste einfach vergraben, verbrannt werden, obwohl ein toller Körper bereit war. Ich denke, die Politik macht da seit ewigen Zeiten ihre Hausaufgaben nicht. Ich würde einfach sagen, im Staat drehe das einfach um. Jetzt ist es Pflicht. Jeder kann sich mal auf die Hinterbeine stellen, zu einem Amt oder wo auch immer gehen und sagen, ich will kein Spender sein. Die politischen Hirn weg, normaler menschlicher Umgang, die Moral da erklären, das gehört eigentlich ein bisschen mit da rein.
Meint Micha aus Finsterwalde, der sich bei uns gemeldet hat unter 0331 70 99 111. Und er meint, ist doch kein großes Ding. Beschafft euch diesen Ausweis, wobei ich ja sagen muss, wie unzeitgemäß ist denn irgend so ein Papierfitzelchen oder eine Plastikkarte, die ich da rumtrage? Warum ist das nicht einfach digital gespeichert, statt dass da noch jemand rumsuchen muss, wenn es hart auf hart kommt? Also, mich interessieren Ihre Gründe pro und auch sehr kontra Organspende unter 0331 70 99 111. Es ist immer ein bisschen öde, im Radio so viele Zahlen zu nennen, aber hier erklären die einfach eine Menge. Deshalb möchte ich sie nochmal wiederholen. Es gab 2022 in Deutschland 869 Organspender und Spenderinnen. Im Jahr davor waren es noch 933 gewesen. Und denen gegenüber stehen über 8.500 Menschen, die dringend ein gespendetes Organ brauchen, die darauf warten. Wir fragen uns in der Sendung ja gern und oft, wie sieht denn das eigentlich mit unserem Thema in anderen Ländern aus? Und jetzt gucken wir mal nach Luxemburg. Könnte man natürlich denken, ja, die mit ihren paar Einwohnern, die werden doch auch weniger Organe spenden, oder? Für uns berichtet Marie Steffens, und zwar aus dem ARD-Studio in Brüssel.
Luxemburg ist mit seinen rund 600.000 Einwohnern nicht gerade groß. Trotzdem spenden hier vergleichsweise viele Menschen ihre Organe. Im letzten Jahr waren es 8 Personen. Damit hat Luxemburg anteilig mehr Spender als Deutschland und ist fast im europäischen Mittelfeld. Das mag auch daran liegen, dass hier die Widerspruchslösung gilt. Vor ein paar Jahren waren trotzdem noch mehr als die Hälfte der Luxemburger gegen eine Spende, sagt Jorge de Souza von Luxemburg Transplant, der nationalen Anlaufstelle für Organspenden. Deshalb stand Luxemburg 2021 noch schlecht im europäischen Vergleich da. Damals waren über 100 Personen auf der Warteliste für Organspenden. 3 Menschen verstarben, weil sie nicht rechtzeitig ein neues Organ bekommen konnten. In den letzten Jahren ist die Bereitschaft der Bevölkerung, Organe zu spenden, aber gestiegen. Krankenhäuser würden mehr über Spenden informieren. Auch die Politik habe sich der Thematik mehr angenommen. Aber obwohl Organe gespendet werden, finden in Luxemburg keine Transplantationen mehr statt. Denn es gibt keine Chirurgen mehr, die den Prozess durchführen könnten. Luxemburgische Patienten werden daher in Deutschland, Belgien und Frankreich behandelt.
Wie läuft es mit diesem Thema Organspende in Kroatien? Das erklärt uns Oliver Schosch aus dem ARD-Studio Wien.
Noch zu Jugoslawien-Zeiten 1988 wurde ein Gesetz eingeführt, wonach jeder nach dem Tod ein potenzieller Organspender ist. Außer er hat vorher schriftlich widersprochen. Und dennoch kam es selten zu Organspenden. Kroatien, das ab 1991 unabhängig wurde, gehörte in den 90er Jahren zu den Schlusslichtern in Europa. Dann im Jahr 2000 schaffte Kroatien neue staatliche Strukturen für die Organspende. Im kroatischen Gesundheitsministerium gibt es seitdem einen Koordinator. Er hält den Kontakt zu kroatischen Krankenhäusern, vor allem zu den Ärzten auf den Intensivstationen, sodass er einen Überblick darüber hat, wo welche Organe benötigt werden und wo sich potenzielle Organspender befinden. Auf den Stationen gibt es auch Medizinstudenten, deren besondere Aufgabe es ist, den Organspendekoordinator über den Zustand der potenziellen Spender auf dem Laufenden zu halten. Seitdem es diese Strukturen gibt, ist Kroatien zu den Spitzenländern der Organspende in Europa aufgestiegen. Im Jahr 2020 zum Beispiel gab es in Deutschland 11 verstorbene Organspender pro 1 Million Einwohner, in Kroatien waren es 24. Allerdings, wie gesagt, pro 1 Million Einwohner. Insgesamt gesehen gibt es also sowohl in Deutschland als auch in Kroatien sehr wenige Organspender.
Okay, interessante Geschichte. Und offenbar spielt da die Widerspruchsregelung, die ja auch bei uns diskutiert wird, eine Rolle in Kroatien und eine straffe, offenbar zentrale Struktur oder Kommandokette. Mal gucken, was beispielsweise Nils Walker zu berichten hat. Der ist ARD-Korrespondent in Stockholm. Mit ihm schauen wir nach Schweden und da, das hören wir gleich, gibt so eine ähnliche Vorgehensweise wie hier bei uns in Deutschland, aber mit einem kleinen Twist.
Also in Schweden gilt ähnlich wie in Deutschland das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, du musst wirklich selber aktiv zustimmen und sagen, ja, meine Organe dürfen nach meinem Tod gespendet werden. Praktischerweise gibt es dazu auch ein Organspenderegister, da kann man sich dann eintragen. Allerdings nutzen das nicht so viele. Also es ist nur jeder fünfte Mensch in Schweden eingetragen. Ist aber halb so schlimm, weil hier in Schweden reicht es auch, wenn man seinen Angehörigen erzählt, dass Organspende für einen in Ordnung ist. Weil die werden nach dem Tod so oder so nochmal befragt, um sicherzugehen, dass du deine Meinung nicht vielleicht vor kurzem noch geändert hast in die ein oder andere Richtung. Experten nennen das einen sogenannten Soft Opt-out. Grundsätzlich ist es in Schweden aber so, dass man eher von einem Ja als von einem Nein ausgeht. Das heißt, wenn man jetzt nicht wirklich rausfinden kann, wie ist es bei dieser Person, ja oder nein, Organspende, dann wird einfach von einer sogenannten vermuteten Einwilligung ausgegangen. Sprich, wenn die Person Zeit ihres Lebens nicht eindeutig Nein gesagt hat zur Organspende, dann gilt es als Ja. Einer Umfrage zufolge liegt die Spendenbereitschaft in Schweden bei rund 40%. Das ist höher als in Deutschland und das zeigt sich tatsächlich auch in den Krankenhäusern. Insgesamt steigt nämlich in Schweden die Zahl der Organspenden langsam, aber stetig an und liegt aktuell in etwa gleich auf mit der von Norwegen. Und zwar sind es 19 Personen pro 1 Million Einwohner, die Organe gespendet haben. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 11.
Also in Schweden geht's bergauf mit der Spendenbereitschaft. Offenbar haben einige Länder da ja, größere Erfolge zu berichten als wir. Und jetzt schauen wir nochmal über einen großen Teich. Wie sieht's in den USA aus? Für uns berichtet Arne Bertram aus dem ARD-Studio in Washington.
Kürzere Haftstrafen für Organspender? Im US-Bundesstaat Massachusetts wird das gerade diskutiert. In einem Gesetzesvorschlag steht, dass Häftlinge bis zu ein Jahr früher freikommen könnten, wenn sie Organe oder Knochenmark spenden. Ob das am Ende wirklich so kommt, ist unklar. Bedarf für viele Spender gibt es in den USA allerdings auf jeden Fall. Über 104.000 Menschen warten aktuell auf ein Spenderorgan, sagt die zuständige Gesellschaft für Organspende. Die gute Nachricht, die Spendenbereitschaft steigt immer weiter. Schon vor 2 Jahren hatten die USA pro 1 Million Einwohner 4-mal mehr Organspenden von Verstorbenen als Deutschland. Letztes Jahr haben die USA sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Über 42.800 Organe wurden 2022 transplantiert. Als Spender kann sich jeder ab 18 registrieren lassen, in manchen Bundesstaaten auch früher. Das geht über ein Online-Portal oder auch, wenn man seinen Führerschein beantragt. Dabei wird jeder gefragt, ob er denn Organspender sein möchte. Und das steht dann auch auf dem Führerschein.
Also, Ihrer Analyse nach, woran liegt es denn, dass wir da offenbar nicht so recht aus dem Quark kommen? 0331 70 99 111. Wir sprechen über Organspende in dieser Sendung. Und die Frage, woran es liegt, dass in Deutschland verhältnismäßig wenig Organe gespendet werden. Und gemeldet bei uns hat sich Katrin. Und in deren Brust schlägt ein Spenderherz.
Ich habe 2017 ein Herz bekommen. Und ich glaube, dass viele Menschen davor zurückschrecken, Organspender zu sein, weil sie nicht wissen, wie sehr man leidet darunter, wie krank man ist, dass man es nicht selber verschuldet hat. Und wenn es jemanden betreffen würde, den man kennt oder der einem nahesteht, dann möchte man, dass alles getan wird. Und das kann ich auch verstehen und es soll auch so sein. Aber wenn das, was ein rettetes Organ ist und ich sowieso sterbe, davon habe ich doch nichts. Aber wenn ich es weitergeben kann, dann rette ich jemandem anders und einer Familie oder einem Kind sozusagen auch das Leben mit. Und ich finde das total erfüllend. Also es ist praktisch der edelste Gedanke der Nächstenliebe, das mitzugeben und wirklich noch Gutes zu tun. Und ich bin meiner Spenderin wirklich jeden Tag dankbar. Ich achte da ganz doll drauf. Ich bin ganz bedacht darum, um meine Gesundheit, weil ich es ihr auch schuldig bin.
Sagt Katrin, die 2000 selber ein Herz transplantiert bekommen hat. Und wir diskutieren in dieser Sendung drüber, was zu tun wäre, um die Spendenbereitschaft anzukurbeln in Deutschland. Und Sie merken schon, dass ich Team pro Organspende bin. Ich kann es nicht verhehlen, aber ich bin auch wirklich offen und hätte ein Öhrchen dafür, wenn Sie Argumente haben, dafür nicht zu spenden oder vielleicht auch einfach dafür, diese Entscheidung vor sich herzuschieben, aufzuschieben. Das würde ich alles gern genauer verstehen unter 0331 70 99 111. Auf radio1.de haben wir eine Umfrage zu unserem heutigen Sendungsthema vorbereitet. Die Sendung heißt ja auf Herz und Niere, was tun für mehr Organspenden? Und auf radio1.de fragen wir Sie, haben Sie einen Organspendeausweis? Ich habe mal geguckt, aktuell haben da 63% schon Ja geklickt. 30 Nein und 7 haben gewählt Ja, aber nicht ausgefüllt. Und ich muss sagen, gerade diese beiden letzten Kategorien Nein und Ja, aber nicht ausgefüllt, das würde mich mal interessieren, die Stories dahinter, die Gründe dafür. Die werden Sie telefonisch hier los unter 0331 70 99 111 oder aber, wie gesagt, Sie gehen auf radio1.de, scrollen da runter, dann müssen Sie dooferweise oftmals auch noch Ihren Adblocker ausmachen und dann sehen Sie da unsere Umfrage, können klicken. Und gemeldet telefonisch bei uns hat sich bereits Matthew.
Also ich bin Amerikaner und in den USA, wir benutzen, gleich bei der Ausstellung von den Führerscheinen, hat man die Möglichkeit, eine Kästchen anzukreuzen, ob man Organspender sein möchte oder nicht. Ich finde das erstmal sehr praktisch, weil ansonsten kommt man nicht zu einem Ort, wo man das eintragen kann. Und zweitens, es hat den Vorteil, dass bei einem Autounfall, wenn die Polizei auf die Stelle kommt, falls dass man verunglückt ist, man kann sofort sehen auf der Führerschein, dass man ein Organspender ist und dementsprechend die Organe dann in die richtige Wege leiten.
Also daraus, Matthew, nehme ich zwei Sachen mit. Zum einen haltet diese Information an der richtigen Stelle fest und zum anderen bringt die Leute dazu, sich überhaupt zu entscheiden, ja oder nein in Sachen Organspende. Und ich glaube, zu einem ähnlichen Thema möchte sich hier Andreas einlassen.
Dass der Zugang zu solchen Organspendeausweisen über so eine Karten funktioniert, die man in seinen Ausweis legt. Ich habe selber so eine Karte hier, die man selber ausfüllen, reinlegen. Günstiger wäre, wenn man das über eine zentrale Datenbank in Deutschland laufen lassen würde, wo man dann über die Ausweisnummer oder über die Steueridentitätsnummer oder sowas hinterlegen kann, ob man Organspender sein will oder nicht. Ja, also wenn man das digitalisiert, einen kompletten Vorgang. Ne?
Also diesen ganzen Vorgang digitalisieren, das ist aber wohl im Deutschland des Jahres 2023 doch ein bisschen futuristisch gedacht. Andreas, mein Vorschlag wäre ja auch ganz simpel, dass man das auf die Krankenversichertenkarte speichert. Ich meine, wofür hat man die oder wofür gibt es die überhaupt, wenn da nicht so eine Information enthalten ist? Und angerufen bei uns hat auch René.
Ich bin 47 Jahre alt, habe mit 37 Diagnose Leberzirrhose Endstadium bekommen, habe mir durchs Tätowieren Hepatitis C eingefangen und das greift halt die Leber an wie Alkohol, zerfrisst die Leber. Habe dann 4 Jahre warten müssen, habe das Glück gehabt, dass ich wirklich einen Spender gefunden habe, der mir sein Organ spendet. Bin mega dankbar, lebe seitdem 8 Jahre so gut wie gesund.
sagt René. Also noch eine, ja, doch Geschichte, die doch eigentlich motivieren sollte, Organspender oder Spenderin zu werden, wenn denn der ja gar nicht so wahrscheinliche Fall mal eintritt, dass das gefordert wäre. Rufen Sie ja gern weiter an, 0331 70 99 111. Wir vertreiben uns die Zeit mit Luck & Poe. Don't. Ich würde ja sagen, du.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sprechen in dieser Sendung über Organspenden. Rufen Sie gern weiter an, 0331 70 99 111. Ich muss aber auch dazu sagen, bringen Sie ein bisschen Wartezeit mit, weil sehr viele von Ihnen haben Redebedarf zum Thema und wir haben gar nicht so viele Ohren, aber irgendwann klappt's. Willkommen. Bei uns gemeldet hatte sich vor der Sendung ein Neurologe, Jörg Schulze-Amberger, und der hat gesagt, das Problem beim Thema Organspende ist, dass wir nicht genug wissen zum Thema Hirntoddiagnostik. Also dass so in der breiten Bevölkerung das Wissen darum, was wird denn da geprüft und ausgeschlossen, bevor jemand zum Organspender, zur Organspenderin wird, dass dieses Wissen gar nicht breit genug da ist. Und da haben wir ihn geschwind vor der Sendung angerufen und danach gefragt. Wir hören jetzt den Neurologen Jörg Schulze-Amberger. Chefarzt ist er für neurologische Frührehabilitation in Klado und habe ihn ausgefragt zum Thema Hirntoddiagnostik.
Es genügt eben nicht, von den Krankenkassen Organspendeausweise zu versenden. Ja, die Leute, es gibt ja eine große Angst, dass zum Beispiel Therapien vorzeitig eingestellt werden könnten, um Organspende zu erreichen. Ja, das ist eine große Angst, die viele Leute mit sich tragen und deswegen vielleicht auch zögern, so einen Ausweis auszufüllen. Und das ist eigentlich kompletter Unsinn. Es gibt ganz klare Regeln dazu, die sind sehr streng, die müssen lang dokumentiert werden. Also das ist wissenschaftlich sehr klar fundiert.
Wie wird Hirntod diagnostiziert? Was wird da ausgeschlossen festgestellt?
Also erstens gilt in Deutschland der Hirntod als Tod des Individuums. Das ist erstmal eine wissenschaftlich fundierte Konvention sozusagen, auf der Basis wir mit intensivmedizinischen Methoden Patienten sagen, die Organfunktion aufrechterhalten können und damit ein Zeitfenster überhaupt schaffen, um Organe, ich sag mal, spendebereit zu machen. Hirntoddiagnostik bedeutet, dass Sie nachweisen müssen und zunächst mal klinisch, dass der Patient einen Ausfall hat aller Großhirn-, Kleinhirn- und Hirnstammfunktion. Das ist der erste und mit wichtigste Punkt, der auch protokollarisch erfasst wird. Und das zweite ist, Sie müssen dann ärztlich nachweisen, dass dieser Ausfall irreversibel ist. Das ist eigentlich alles.
Ein sauberes Verfahren, so hat das Jörg Schulze-Amberger geschildert, Neurologe. Und ich spreche gleich mit der politischen Referentin der Deutschen Stiftung Patientenschutz darüber, woran es denn dann nun liegt, dass das so schleppend verläuft in Deutschland mit der Organspende. Auf dem Organigramm zum Thema Organspende sieht das alles ganz einfach aus. Demnach läuft es folgendermaßen ab. Ein potenzieller Spender, eine Spenderin wird an die DSO gemeldet. Die Stiftung Organtransplantation. Es folgt ein Gespräch mit den Angehörigen. Wenn es dann eine Einwilligung gibt, werden die Gewebemerkmale bestimmt. Also worum geht's denn da? Und dann wird die anstehende Spende an Eurotransplant gemeldet und die Organe werden entnommen. Klingt einfach, aber die Zahl der gespendeten Organe in Deutschland, die weist darauf hin, dass das wohl nicht so einfach ist. Irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Und was da nicht klappt oder was vielleicht verbessert werden könnte, will ich mit Christine Eberle besprechen. Die ist politische Referentin für die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Schönen guten Morgen, Frau Eberle.
Guten Morgen.
An Ihre Stiftung wende ich mich zum Beispiel, wenn ich meine Patientenverfügung aufsetzen möchte. Und da geht es ja vielen Menschen darum, dass sie im Ernstfall nicht um jeden Preis so lange wie irgend möglich am Leben erhalten werden. Wie erklären Sie sich auf der anderen Seite, dass sich aber so viele Menschen in Deutschland gar nicht aktiv drum kümmern, in so einem Fall Organe spenden zu können oder dass vielleicht sogar ihr Leben vorzeitig beendet wird, um an die Organe zu kommen?
Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also bei der Patientenverfügung geht es ja darum, genau lebensverlängernde Maßnahmen zu beenden, wenn der Patient selbst für sich quasi entscheidet oder heute vorab entscheidet, dass er die Behandlung dann für sich nicht mehr als sinnvoll erachtet. Mhm. Aber trotzdem, also da geht es eigentlich immer darum, dass die Menschen nicht leiden wollen und nicht sozusagen völlig unnütz weiter behandelt werden wollen, wenn es ihnen mehr schadet als nutzt quasi, wenn sie das so empfinden.
Aber schließt sich da nicht direkt der Gedanke an, so von wegen Schaden nutzen, wenn dieser traurige Moment eingetreten ist, schließt sich dann nicht eigentlich, ja, Entschuldigung, organisch das Thema Organspende an?
Ja, könnte man denken, aber bei der Organspende haben die Menschen noch ganz andere und viel weiterreichende Vorbehalte. Also bei der Organspende ist es ja so, dass quasi aus dem eigenen Körper Organe entnommen werden sollen und das hat vielfältige Auswirkungen. Also es müssen organprotektive Maßnahmen vorher gemacht werden. Die Angehörigen können sich möglicherweise nicht so verabschieden oder vielmehr beim Sterbeprozess gar nicht dabei sein. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene.
Jetzt hat sich 2020 der Bundestag schon mal mit dieser sogenannten Opt-out-Möglichkeit befasst. Die Idee war, wer nicht spenden will, muss zu Lebzeiten aktiv sagen, no, ich bin dagegen. Andernfalls spendest du eben im Ernstfall. Und angesichts der schlechten Zahlen bei der Organspende hat jetzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach diese Idee ja auch wieder aufs Tapet gebracht. Mediziner, las ich, unterstützen das auch. Sie auch?
Wir unterstützen das nicht. Wir glauben, dass diese Widerspruchsregelung die Probleme nicht lösen würde. Im Gegenteil, viele Probleme, glaube ich, würden dadurch verschärft. Denn die Organspende ist, wie wir eben schon gesagt haben, eher so eine Vertrauensproblematik. Wir führen ja diese Beratungsgespräche ganz oft zum Thema Patientenverfügung, zum Thema Organspende. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen ganz große Vorbehalte gegen die Organspende haben und dass wir da in puncto Aufklärung noch viel mehr machen müssen, auch in puncto Vertrauensbildung, in puncto Rechtsschutzmöglichkeiten, sodass einfach die positive Stimmung sozusagen Richtung Organspende geht.
Tatsächlich geht es mir auch so, dass mir nicht gefällt, dass so Menschen, die nicht aktiv Ja gesagt haben und auch nicht aktiv Nein gesagt haben, am Ende dann übertölpelt werden. Und ich denke, über den eigenen Körper, auch nach dem Tod, sollte man schon selbst verfügen, soweit möglich. Dieses Wir, von dem Sie gerade gesprochen haben, dieses Wir, was dafür Vertrauen und Aufklärung sorgen muss, wer ist denn dieses Wir? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Karl Lauterbach, oder wer ist das Wir?
Ja, eigentlich ist das gesetzlich schon vorgesehen, nämlich dass zum Beispiel, wenn man seinen Pass beantragt, gefragt wird, ob man dazu sich entschieden hat und da einem Informationsmaterial zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, dann kann man sich natürlich weitgehend informieren bei allen möglichen Organisationen. Aber tatsächlich wird das so nicht umgesetzt. Also wenn man seinen Pass oder seinen Ausweis beantragt, dann wird man schlicht nicht gefragt.
Kann ich bestätigen, ist nämlich bei mir gar nicht so lange her. Mir hat auch die Krankenkasse die Unterlagen dazu nicht geschickt, sondern ich musste die anfordern. Mich hat auch nie eine Ärztin oder ein Arzt aufs Thema angesprochen, wo ich das eigentlich auch gut aufgehoben finden würde.
Genau, das ist auch so vorgesehen. Das wird ja aber auch, naja, nicht so richtig durchgeführt.
So, jetzt wünschen Sie sich, das weiß ich, ein Online-Register, in dem ich meine Spendenbereitschaft eintragen kann. Das wäre ja auch tatsächlich mehr 2023 als so ein zerfledderter Papierschnipsel oder meinetwegen auch Plasterausweis im Portemonnaie. Aber würde das denn mehr Spenderinnen und Spender bringen?
Das alleine natürlich nicht, aber das Register würde ohne Zweifel die Selbstbestimmung stärken, weil die Menschen eben das Gefühl hätten, dass sie Herr des Verfahrens sind. Also sie könnten dann selbst entscheiden und ihre Entscheidung dort einstellen, möchte ich Organe spenden oder nicht, könnten die auch sozusagen idealerweise jederzeit ändern und anpassen. Damit würde man eben auch die Angehörigen entlasten. Die spielen nämlich bisher leider in der Mehrzahl der Fälle die ausschlaggebende Rolle.
Da bleibt die Frage nach dem Wer. Also wer führt dieses Register? Sie haben ja uns gerade schon erzählt, wo das überall nicht klappt.
Na, das Register soll geführt werden, weil das ist gerade ja erst im Aufbau. Aber wenn das aufgebaut ist, dann könnte das quasi eine Stelle sein, wo jeder online Zugriff drauf hat. Und da kann man jederzeit dann quasi mit hoffentlich gesicherten Daten seine Entscheidung ja oder nein eintragen.
Aber wer wartet dieses Portal? Also liegt das bei meiner Krankenkasse? Liegt das bei irgendwelchen Ärzteschaften? Wo ist das angesiedelt?
Das wäre eine staatliche, also eine unterstaatliche Stelle, eine Organisation, das DIMNI oder wer auch immer.
Das sagt Christine Eberle. Sie ist Politikreferentin bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz und sie sagt, das Problem gelöst würde nicht durch eine Online-Registratur, aber zumindest wäre das ein erster Schritt auch in Richtung Gespräch und Aufklärung. Besten Dank für das Gespräch. Ich habe ja ein paar Mal gesagt, Mensch, sagt mir mal Argumente gegen Organspende, weil ich weiß so viele dafür, und gemeldet hat sich Dina.
Ich habe einen Bruder, der war sehr, sehr schwer krank. Der war damals 27 Jahre, lag 2 Jahre im Krankenhaus und die haben wirklich viel, viel gekämpft. Der hat es überlebt. Alles schön. Und im Nachhinein hat mir der Arzt im Vertrauen gesagt und hat gesagt, wissen Sie, wenn Ihr Bruder Organspender gewesen wäre, der wäre nicht mehr am Leben. Man wird nach dem Tod schlagartig dann vom Subjekt zum Objekt. Also zack, Tod, Objekt. Wir wissen auch, dass wir nicht so einfach zack sterben, sondern dass es ein langer Prozess ist, offensichtlich von über einer Stunde. Und ich finde auch, dass man für sich sagen kann, ich möchte das nicht.
Man müsste auch für sich sagen können, ich möchte das nicht, sagt Dina. Und gemeldet bei uns hat sich auch Ulrike.
Ja, meine Kritik ist, dass man den Todeszeitpunkt ja extra umdefiniert hat. Früher war jemand tot, wenn sich Totenflecke zeigten und die Leichenstarre eingesetzt hat. Und man hat diesen Zeitpunkt, wann ist jemand tot, extra auf den Hirntod verändert, damit man Organe entnehmen kann. Damit greift man aber in den Sterbeprozess ein. Ein Mensch mit Hirntod liegt im Sterben. Der ist nicht tot. Dann wird jemand ziemlich ausgeschlachtet. Und ganz schlimm finde ich diese Widerspruchslösung. Das Prinzip, wenn du tot bist, gehört dein Körper der Allgemeinheit. Das kritisiere ich sehr.
Möchten Sie da zustimmen, ergänzen, beipflichten, widersprechen? Alles möglich unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zwischen Organspende und Vanlife. So steht's im Profil von Sarah Angelina Groß Insta-Account. Mit 17 hat sie nach langem Warten ein Spenderherz bekommen. Und zwar klar, dass sie die Intensivstation nur noch mal wird verlassen können, wenn eine andere Person bereit war, ein Herz zu spenden. Inzwischen lebt sie seit 13 Jahren mit diesem neuen Herzen. Und ein Herzschrittmacher ist mittlerweile auch noch dazu gekommen. Und über ihr Leben zwischen Normalität und Ausnahmezustand oder eben zwischen Organspende und Vanlife zeigt und erzählt sie einiges auf Social Media. Ich glaube, mit dem Ziel zu enttabuisieren und auch mit dem erklärten Ziel für Organspende zu werben. Schönen guten Morgen, Frau Groß.
Guten Morgen.
Habe ich das richtig vermutet?
Ja, genau. Also ich habe damals mein Profil angefangen, um den Menschen auch ein bisschen die Angst zu nehmen, aber auch zu zeigen, wie schnell das eben gehen kann, dass eine Person mit einem Thema konfrontiert wird, mit dem man sich auch selbst vielleicht nie beschäftigt hat vorher.
Mit 17. Es ist immer zu früh, um aufzugeben, habe ich bei Ihnen gelesen. Sie sind ziemlich stark, oder?
Ja, das sagt man so, ja. Aber ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen die Frage, hat man eine Wahl? Also ich war schon oft in Situationen, wo man eben die Wahl hatte, eben zu kämpfen oder aufzugeben. Und die Frage ist halt, wie sehr man an seinem Leben hängt. Und ich hänge eben sehr, sehr, sehr doll an meinem Leben. Und deshalb stellt sich mir gar nicht die Frage. Also ich werde immer kämpfen dafür, dass ich mein Leben leben kann.
Ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass Sie nach der Transplantation große Reisen gemacht haben, auch Sport getrieben haben, ja, so richtig, richtig engagiert, und dass es dann aber auch wieder enorme und lebensbedrohliche Situationen und Krisen für Sie gegeben hat. Was ich Sie jetzt fragen möchte, ist, glaube ich, einigermaßen naiv und gleichzeitig auch eine Riesenfrage. Wie geht's Ihnen mit dem Herzen, das Ihnen ein anderer Mensch vermacht hat?
Ja, ich bin natürlich unglaublich dankbar, dass ich die Zeit, die ich jetzt habe, die ich lebe, also knapp 15 Jahre inzwischen, dass ich die geschenkt bekommen habe, dass ich überhaupt noch hier sein darf. Dafür bin ich einfach sehr, sehr, sehr dankbar. Dass ich noch am Leben bin, das habe ich eben einem Menschen zu verdanken, der eine Entscheidung getroffen hat. Und das macht, dass ich jetzt eben mein Leben so leben kann, wie es jetzt ist. Und es ist wunderschön und ich versuche das Beste daraus zu machen. Und bin natürlich aber auch in Gedanken immer bei meinem Spender. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich gibt es die Achterbahnfahrt, das ist klar. Also man ist ja nicht, sobald man transplantiert wurde, geheilt, sage ich mal. Also natürlich hat man ein neues Leben, aber das es gibt eben auch Nebenwirkungen, es gibt viele Medikamente, die man nimmt, die der Körper irgendwie natürlich aufnimmt, aber die wiederum auch zu Nebenwirkungen führen. Und Ja, das darf man natürlich nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dass das nicht mal eben kurz eine Transplantation ist, sondern dass da eben auch ganz viel folgen kann.
Es ist kein kompletter Reset und dann geht alles frisch los. Wie ist das als spenderherzempfangende Person? Wissen Sie, wer Ihnen ein Herz gespendet hat? Wissen Sie was über die Lebensumstände dieser Person?
Nein, also das ist in Deutschland anonym. Da erfährt man gar nichts. Und das ist auch absichtlich so, da erfährt man nichts.
Wie erklären Sie sich jetzt als eine Person, die sich ganz viel und stark mit diesem Thema beschäftigen musste, dass viele Menschen in Umfragen sagen, ja, ich halte Organspende wirklich für eine gute Idee. Ich wäre auch bereit, natürlich Organe oder Gewebe zu erhalten, sich dann aber nicht drum kümmern, im Ernstfall selbst zum Spender oder zur Spenderin werden zu können.
Ich stoße sehr, sehr oft darauf, dass Menschen sich mit dem Thema zwar auseinandersetzen, aber der letzte Schritt, also zum Ausfüllen des Organspendeausweises, der fehlt dann meistens. Und ich glaube, das ist etwas, was dann häufig im Alltag untergeht, aus welchen Gründen auch immer. Der Alltag ist stressig, man kommt nicht dazu, er liegt auf dem Schreibtisch, aber ist einfach nicht ausgefüllt, wollte man irgendwann mal machen. Und ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr viel aufklären, immer wieder dran erinnern, immer wieder dran erinnern, dass das eben sehr, sehr wichtig ist und dass davon Menschenleben eben abhängt.
Und können Sie verstehen, wenn sich Menschen eine abschließende Meinung gebildet haben und dann sagen, nö, Organspende ohne mich, ich nehme alles mit in mein kühles Grab?
Also ich sage immer, für mich persönlich gilt die Entscheidung. Also wenn sich jemand entscheidet, ich möchte das nicht und er hat gute Gründe dafür, also für sich, dann akzeptiere ich das. Ich bin halt nur der Meinung, dass es wichtig ist, es festzuhalten. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Es ist halt wichtig, trotzdem den Organspendeausweis auszufüllen. Und wenn man es eben nicht möchte und sich damit ausreichend beschäftigt hat, dann kann man auch das Nein ankreuzen. Es geht bei dieser ganzen Sache eigentlich um die Entscheidung, damit es nicht am Ende an den Angehörigen hängt, in einer schwierigen Situation der Trauer noch diese schlimme Entscheidung zu treffen. Was wollte denn jetzt mein Angehöriger eigentlich? Mhm. Und darum geht es eigentlich primär, also eine Entscheidung zu treffen.
Genau. Diskutiert wird ja immer mal wieder, jetzt auch wieder die Idee, dass ich zu Lebzeiten mein Nein zur Organspende festhalten muss. Andernfalls wird im Falle eines Falles automatisch ein Ja draus. Also wenn ich mich nicht entscheide zu Lebzeiten, dann werde ich im Ernstfall zur Spenderin. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ja, ich halte das für eine gute Idee, weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut aktuell, dann wird es immer weniger mit den Organspenden. Das bedeutet immer mehr sterben, immer mehr Menschen sterben. Und eigentlich hängt das laut der Statistik wahrscheinlich damit zusammen, dass die Menschen diesen Organspendeausweis nicht ausfüllen. Also sich das immer wieder ein bisschen aufschieben, was ja auch irgendwie logisch ist, weil das ist das Thema Tod. Niemand setzt sich damit gern auseinander, nicht zu Lebzeiten. Und das würde dem Ganzen natürlich etwas helfen, weil man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Man kann sich ja trotzdem dagegen entscheiden. Man muss sich nur eben damit auseinandersetzen. Und die Sache ist auch, dass man wahrscheinlich nie in die Situation kommt, selbst Spender zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, selbst ein Organ zu benötigen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Menschen das wissen.
Was mich an dieser Idee des Opt-outs so stört, ist, dass ich das Gefühl habe, damit werden dann Leute irgendwie übertölpelt und zwar nachträglich, wenn sie dazu nichts mehr sagen können. Es wäre doch viel besser, wir alle würden viel mehr darauf gestoßen und gebracht zu sagen, ja klar, voll sinnvoll, ich bin dabei.
Ja, also das ist ja auch die Öffentlichkeitsarbeit, die ich betreibe, ist ja eigentlich, um die Menschen dazu zu bewegen, zu sagen, ich bin dabei, ich mach's und sich eben darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, man schiebt das immer so ein bisschen vor sich her, so lange, bis es eben nicht mehr geht. Also in manchen Fällen ist es eben so wie bei mir, dass es auf einmal, gut mit 17 komme ich in eine Situation, die auf einmal mich aus dem Leben reißt und mich mit einem Thema konfrontiert, mit dem ich mich vorher auch nie auseinandergesetzt habe, wo ich nie Berührungspunkte hatte. Und auf einmal kommt das Thema Organspende auf den Tisch. Also ich wünschte, ich hätte mich da auch früher mit beschäftigt. Aber es kam eben nie, es war nie Thema. Und ich glaube, das muss halt einfach viel, viel, viel mehr in der Öffentlichkeit behandelt werden. Und deswegen mache ich diese Arbeit einfach auch.
Sarah Angelina Groß hatte keine Wahl, die musste sich auseinandersetzen mit dem Thema Organspende. Seit 13 Jahren lebt sie mit einem gespendeten Herzen. Und wenn Sie gucken möchten, was sie beispielsweise auf Insta publiziert, da finden Sie sie unter iHeartSarah2008. Besten Dank für das Gespräch, Frau Groß.
Gerne, danke auch.
Und geschrieben hat mir Claudia und die sagt, nachdem ich jahrelang mit einer Entscheidung gezögert habe, weil ich unserem Gesundheitssystem nicht mit Vertrauen begegne, gab es ein Aha-Erlebnis. Mir wurde bewusst, dass auch ich ein Spenderorgan würde haben wollen, wenn es notwendig wäre. Und da war für mich klar, dass ich ebenfalls als Spenderin zur Verfügung stehen wollte. Und geschrieben hat mir auch Ulf und ich glaube, der hat eine ähnliche Idee gehabt und der meint, vielleicht muss der Organspendeausweis umbenannt werden. Ich denke hier an Organspende und Organempfängerausweis. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass man eins der beiden ausschließen kann oder darf. Es gilt das Solidaritätsprinzip, schreibt Ulf. Und gemeldet bei uns mit einigen Zweifeln hat sich Lilly.
Also ich bin auch kein Freund von Zwang, Organspende. Ich habe kein Vertrauen in die Obrigkeit der Schulmedizin und auch nicht, was unsere Politik angeht. Ich glaube, dass damit einfach auch ein Riesengeschäft mitgemacht wird, genauso wie es mit Impfungen und Masken etc. pp. War. Also ich habe einfach in diesen ganzen Apparat null Vertrauen. Und das ist der Grund, warum ich persönlich keinen Organspendeausweis habe und auch keinen möchte.
Sagt Lilly. Und Ines würde aber, vermute ich mal, für das sich anschaffen eines Organspende und Empfängerin Ausweises werben.
Ich arbeite in der Pflege und bin sogar auch Organspendebeauftragte und bin da also in dieses Thema involviert und denke mir, die Menschen sind halt einfach zu bequem in Deutschland und das Thema Tod ist immer noch ein Tabuthema und man beschäftigt sich in der Regel erst damit, wenn es einen selber betrifft oder in der Verwandtschaft. Ich verfolge das selber auch mit, wie dann damit umgegangen wird mit der Organspende und kann da einfach nur sagen, es hört nicht bei der Organspende auf, sondern die Angehörigen von den Verstorbenen werden auch im Nachhinein psychologisch betreut und ähnliches. Und da ist man also wirklich auf der sicheren Seite.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und Ihnen willkommen. Ich möchte Ihnen gerne noch ein bisschen vortragen, was so an Reaktionen reingekommen ist auf unserem Facebook-Account zur Frage der Organspende. Kerstin schreibt, natürlich, unter der Erde brauche ich die Organe ja nicht mehr. Anja schreibt, so sollen sie jemandem Fremden eine neue Chance bieten. Also auch so dieser Standpunkt, ich brauche die dann ja nicht mehr. Und Sarah ergänzt noch, für mich ist das eine schöne Vorstellung, ein anderes Leben verlängern zu können. Lydia schreibt, für mich selbstverständlich, genauso wie die Registrierung zur Knochenmark, Spende und fügt dann noch den Gedanken hinzu, schließlich könnte ich auch mal auf eine Spende angewiesen sein. Und Jule hat geschrieben, dass sie seit 2004 Nieren transplantiert ist. Hätten damals nicht die Angehörigen eines Kindes entschieden, dass dessen Organe gespendet werden, hätte ich wahrscheinlich mit viel größeren Schwierigkeiten nur Abi machen und studieren können. Dafür hätte ich neben der Dialyse kaum Zeit gehabt. Natürlich würde ich heute auch spenden. Sie geht aber davon aus, dass ihre Organe niemand mehr brauchen kann, weil eben selbst schon einmal transplantiert. Aber wenn jemand damit forschen will, gerne. Frank schreibt dann nochmal so auf die Frage nach Opt-in, Opt-out. Die Zustimmungslösung, also die, die jetzt gilt, die muss von der Widerspruchslösung ergänzt werden. Wie in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien. Und Ronny hat geschrieben, ist mir eigentlich egal, was nach dem Tod mit meinem Körper gemacht wird. Ich habe auch keinen Organspenderausweis. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie darum gekümmert. Wir diskutieren in dieser Sendung seit 10 Uhr über das Thema Organspende und wir haben Sie auf radio1.de als erstes mal gefragt, ob Sie einen Organspendeausweis haben. 75% der Menschen, die mitgemacht haben bei der Umfrage, haben das bejaht. 22% haben gesagt nein und 3% haben gesagt, ja, ich habe so einen Ausweis, aber nicht ausgefüllt. Und jetzt haben wir eine neue Umfrage geschaltet, nämlich, was muss sich ändern, damit mehr Menschen ihre Organe nach dem Tod spenden? Da gibt es verschiedene Rubriken und Optionen, die Gesetze, die Einstellung der Menschen, Aufklärung und Information oder aber nichts muss sich ändern. Sie finden die Umfrage, wenn Sie gehen auf radio1.de und dann runterscrollen, da können Sie klicken oder Sie hören sich an, wieso Luise sagt, ich will nicht spenden.
Ich oute mich als jemand mit einem Nicht-Organspendeausweis. Ich habe große Bedenken, wie das mit dem Augenblick ja der Organspende dann aussieht, weil es ja keine Narkose in diesem Moment gibt und keine Schmerzbehandlung, weil davon ausgegangen wird, dass keine Schmerzen empfunden werden. Es ist aber auch so, dass demjenigen dann, auch wenn er hirntot ist, nochmal ein Muskelrelaxivum gegeben wird, damit sich die Person nicht bewegt. Das heißt, eventuell finden ja doch irgendwelche Schmerzen oder Reaktionen statt. Davor hätte ich dann doch Angst.
Sagt Luise, und gemeldet hat sich bei uns auch Beate.
Ich glaube Tatsache an Wiedergeburt. Und insofern verlasse ich, wenn ich sterbe, nur meine irdische Hülle. Und die verwest dann oder wird verbrannt. Und insofern kann ich das dann auch, also ich bin einfach unabhängig von meinem menschlichen Körper. Nur solange ich hier lebe auf der Erde, brauche ich diesen Körper. Und wenn ich sterbe, ja, ist er für mich nutzlos. Und insofern bin ich echt für Spende.
Und jetzt hören wir Heinz.
Also mir hat die Meinung dieses einen Hörers gefallen, der dafür war, dass man diesen Spendeausweis sogar umbenennen sollte in Spende- und Empfängerausweis. Ich bin eigentlich auch der Meinung, also ist jetzt vielleicht eine radikale Ansicht, aber ich würde mal sagen, wer nicht bereit ist zu spenden, der hätte eigentlich nach meinem Dafürhalten auch gar kein Recht, selbst mal ein Organ zu erhalten.
Sagt Heinz, it's a game of give and take auf Englisch. Und geschrieben hat mir Christine, und die sagt, Zweifel an der Feststellung eines Hirntods habe ich nicht. Von einem befreundeten Neurologen weiß ich, wie die Entscheidung zustande kommt, dass ein Mensch für Hirntod erklärt wird, und habe volles Vertrauen in die beteiligten Ärzte. Vor ein paar Jahren kam meine Familie und ich in die Situation, dass uns für eine Lebensspende zu entscheiden. Unsere Tochter war an einer schweren Leberkrankheit erkrankt, hätte eine neue Leber gebraucht. Ich habe mich bereit erklärt zur Lebensspende, unser Sohn und eine enge Freundin unserer Tochter auch. Die Untersuchungen haben dann leider bei allen dreien ergeben, dass eine Lebensspende nicht möglich ist. Bei Eurotransplant war unsere Tochter gelistet und ein Jahr später ist sie gestorben, mit 35 Jahren. Ich glaube, sagt Christine oder schreibt Christine, dass eine gute und breite öffentliche Aufklärung über die Rahmenbedingungen einer Organspende nötig ist, für Spender wie Empfänger, und helfen könnte, die Menschen zu einer gut überlegten Entscheidung zu bringen und sich ausdrücklich zu erklären. Ein Organspenderegister, in das man sich eintragen kann, ist lange überfällig. Ich gehe sogar so weit, und da haut sie in dieselbe Kerbe wie Heinz, dass Menschen, die sich gegen die Organspende aussprechen, im Falle des Falles auch kein gespendetes Organ erhalten sollten. Sie haben uns hier ganz schön auf Trab gehalten heute. Es gab so viele Anrufe zum Thema Organspende. Vielen Dank für Ihre Ansicht, Meinung, für die Erfahrungen, die Sie mit uns teilen wollten. Beschrieben hat die Beziehung zwischen spendender und empfangener Person eine Hörerin für uns, Katrin nämlich.
Ich habe 2017 ein Herz bekommen, und ich glaube, dass viele Menschen davor zurückschrecken, Organspender zu sein, weil sie nicht wissen, wie sehr man leidet darunter, wie krank man ist, dass man es nicht selber verschuldet hat. Und wenn es jemanden betreffen würde, den man kennt oder der einem nahe steht, dann möchte man, dass alles getan wird. Und das kann ich auch verstehen, und das soll auch so sein. Aber wenn das, was ein rettetes Organ ist, und ich sowieso sterbe, davon habe ich doch nichts. Aber wenn ich es weitergeben kann, dann rette ich jemandem anders und einer Familie oder einem Kind sozusagen auch das Leben mit. Und ich finde das total erfüllend. Also es ist praktisch der edelste Gedanke der Nächstenliebe, das mitzugeben und wirklich noch Gutes zu tun. Und ich bin meiner Spenderin wirklich jeden Tag dankbar. Ich achte da ganz doll drauf. Ich bin ganz bedacht darum, um meine Gesundheit, weil ich es ihr auch schuldig bin.
Sagt Katrin über diese ganz besondere Beziehung zwischen der Person, die ihr ein Herz gespendet hat, und ihr selbst. Sie konnte weiterleben, weil ein anderer Mensch gestorben ist und sich vorher entschieden hat, ich spende meine Organe. Und dieser Gedanke gibt auch den Eltern von Dominik Kraft, durch dessen Organspenden leben 7 andere Menschen weiter, und das tröstet, sagt sein Vater.
In einer gewissen Hinsicht hilft es uns auch zu wissen, dass ein Stückchen Held an mehreren Stellen in Deutschland unterwegs ist. Das hilft manchmal in schweren Stunden, ja.
Es gibt auch Einwände, auch hier bei uns waren die zu hören. Beispielsweise Lilly hat sich gemeldet und hat gesagt, ich bin misstrauisch.
Also ich bin auch kein Freund von Zwang, Organspende. Ich habe kein Vertrauen in die Obrigkeit der Schulmedizin und auch nicht, was unsere Politik angeht. Ich glaube, dass damit einfach auch ein Riesengeschäft mitgemacht wird, genauso wie es mit Impfungen und Masken etc. pp. War. Also ich habe einfach in diesen ganzen Apparat null Vertrauen. Und das ist der Grund, warum ich persönlich keinen Organspendeausweis habe und auch keinen möchte.
Unter anderem auf diesen Anruf hat sich Florian bei uns bezogen. Der ist Arzt, also gehört dann offenbar zu den Leuten, in die Lilly kein Vertrauen hat und meint, nee, tut mir leid, ich kann es so nicht stehen lassen.
Was mich an der Diskussion aktuell um die Organspende ein bisschen stört, ist, dass wir so ein bisschen in eine False Balance Problematik reinlaufen. Die Befürworter der Organspende versuchen immer schön, die Leute aufzuklären, so und so funktioniert das. Und wenn ich mir so die Argumente von den Gegnern anhöre, dann habe ich immer das Gefühl, dass die eher versuchen, die Leute zu verunsichern. Wir hatten jetzt 3 Anrufe gehabt, wo man das schön gehört hat. Beim ersten ging es darum, ja, wenn man Organspendeausweis hat, dann wird man ja eher sterben gelassen. Dann gab es einen Anruf, wo es darum ging, der Hirntod sei ja bloß ein Konstrukt und der Mensch, der lebt ja eigentlich noch und dann werden dem Leute bei lebendigem Leibe ausgeschlachtet. Und der dritte Anrufer oder dritte Anruferin hat gesagt, ja, das Gesundheitssystem ist korrupt und deswegen ist es natürlich klar, dass mit den Organen Handel betrieben wird. Das sind alles, tut mir leid, wirklich, das sind Scheinargumente, die sich relativ einfach widerlegen lassen. Und ich finde auch, dass man sowas nicht unwidersprochen stehen lassen sollte, weil das natürlich wieder dazu führt, dass so eine Aussage erstmal in der Welt ist. Und bis man die wieder eingefangen hat, das ist immer sehr, sehr, sehr aufwendig.
Gemeldet hat sich bei uns auch Michael aus Finsterwalde und der sagt, es gibt doch eine Lösung für das genannte Problem, nämlich die Widerspruchslösung.
Ich gehe kurz auf die 60 zu, war ewig Plasmaspender, war ewig Blutspender, bin es immer noch. Haben wir hier einen Fall von Freunden. Toller Mann, ist viel zu zeitig verstorben. Jeder wusste, dass er Spender ist, aber sein Pappschild war weg. Keine Ahnung, die Familie hat da Kopfstände gemacht. Der musste einfach vergraben, verbrannt werden, obwohl ein toller Körper bereit war. Ich denke, die Politik macht da seit ewigen Zeiten ihre Hausaufgaben nicht. Ich würde einfach sagen, im Staat drehe das einfach um. Jetzt ist es Pflicht. Jeder kann sich mal auf die Hinterbeine stellen, zu einem Amt oder wo auch immer gehen und sagen, ich will kein Spender sein. Die politischen Hirn weg, normaler menschlicher Umgang, die Moral, da erklären, das gehört eigentlich ein bisschen mit da rein.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich möchte mit Ihnen aber vorausblicken, nämlich auf die nächste Sendung. Vielleicht haben Sie ja für die eine Riesenidee. Ein Thema, wo Sie denken, ey Leute, das liegt so auf der Straße. Warum macht ihr das nicht mal? Warum diskutiert ihr das nicht? Das interessiert doch viele Leute außer meiner Person. Ja, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir keinen Dunst davon haben. Schreiben Sie uns bitte, um welches Thema es geht, und zwar an dieweber@radio1.de. Und ich sage Ihnen schon mal, was wir am kommenden Freitag gerne mit Ihnen und mit Ihrer Beteiligung hier diskutieren möchten. Da sprechen wir über die Frage, wo sie denn eigentlich stecken, die ostdeutschen Führungskräfte. Also Studien dazu, dass die überall fehlen, egal in welchem Zweig oder in welcher Branche, also in der Wirtschaft, in der Kultur, im öffentlichen Dienst und so weiter, das wissen wir. Aber woran liegt's? Welche Stellschrauben sind da zu stehen, damit der Boss Ost sich einfindet, auch in meinem Betrieb? Wenn Sie sich das fragen, wenn Sie vielleicht sogar Antworten darauf haben, dann her damit. 0331 70 99 555. Das ist der Anrufbeantworter, da können Sie jetzt schon hinsprechen und dann am nächsten Freitag hier frisch in die Sendung reinschneiden. Bis dahin hoffe ich.